Im Studio begrüße ich jetzt Jutta Heppighausen, Projektleiterin und Geschäftsführerin der Pädagogischen Werkstatt. Hallo Jutta.
Hallo.
Welche Gründe habt denn ihr, die Pädagogische Werkstatt, dass ihr diesmal die PH selbst in den Fokus rückt, also die eigene Hochschule?
Ganz simpel, Lernen am Modell. Also wir denken, und nicht nur wir, es ist auch nicht die Pädagogische Werkstatt allein, sondern wir immer initiieren wir, vernetzen wir, arbeiten wir mit lauter Leuten zusammen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und da aktiv sind schon seit einer Weile und hoffentlich auch noch lange. Die PH ist ein Erfahrungsfeld für diejenigen, für die zukünftigen PädagogInnen. Und die Erfahrungen, die sie machen, sind nicht unbedingt die im Moment, die ich mir wünsche, dass sie praktizieren, wenn sie in ihren Berufsfeldern sind. Weil die PH hat so ihre Haken und Ösen.
Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele sagen, auch gerade für unsere Hörerinnen, die jetzt nicht täglich hier auf dem Gelände des Campus der PH sich aufhalten?
Ich will jetzt nicht der großen Forschung, die jetzt läuft und die einsetzen wird, vorgreifen. Aber wir haben eine Mini-Forschung gemacht in der Erstsemester-Einführung letzte Woche Montag. Da waren bei uns in der PW ungefähr 165 Studierende und da haben wir mal so einen kleinen statistischen Versuch gemacht, nämlich haben anonym mit Punkten mal gefragt, wie viele von denjenigen, die hier sind, haben in ihrer Familie Akademikerinnen und Akademiker. Das Ergebnis war 70%.
Ja gut, das überrascht mich jetzt nicht. Also das kann man ja überall lesen.
Es hat mich auch nicht überrascht, aber es ist ein Problem. Es ist ein Problem, weil für uns ist Inklusion ein Thema, einfach in welchen der verschiedensten Diskriminierungslinien sind wir eigentlich sensibel und praktisch dabei, Einschluss zu ermöglichen. Eine davon ist Klassismus, das heißt die Reproduktion von Ungleichheit sozialer Art und dass die Tatsache, dass zukünftige PädagogInnen, sei es im Sozialpädagogischen, im Gesundheitspädagogischen oder auch im Lehramt, überwiegend aus Akademikerfamilien kommen, ist eine interkulturelle Herausforderung, weil die Auseinandersetzung mit Menschen anderer Herkunft, zum Beispiel auch sozial, ist eine Herausforderung, die gelernt werden will. Und es wäre einfach sehr viel schöner, praktischer und realistischer, wenn die Bevölkerung der PH mit der Bevölkerung im Land übereinstimmen würde. Sei es ethnische Herkunft, sei es sozialer Herkunft, sei es was sexuelle Orientierungen oder also hetero oder was weiß ich, bisexuelle Geschichten, andere Sachen, sei es Genderverhältnisse insgesamt. Wir hatten in der Runde 20 Männer und alles andere waren Frauen, auch ein Thema, was sich zumindest bei den Studierenden in diesen Proportionen darstellt. Auf der Leitungsebene sieht es ja ein bisschen anders aus. Genauso wie andere Fragen, also wie beispielsweise die Auseinandersetzung eben mit körperlichen Einschränkungen, die bei uns also echt eine Herausforderung ist. Das weiß jeder, die hier auf dem Campus verkehrt.
Sprich, es gibt einfach nicht genug Möglichkeiten, wo zum Beispiel jemand, die im Rollstuhl sitzt, überhaupt in einen Hörsaal kommen kann.
Das ist immer das Alleroffensichtlichste. Also einige Gebäude sind gar nicht zugänglich mit Rollis. In der Mensa muss man den Materialaufzug benutzen und so weiter. Also da gibt es skandalöse Sachen und das ist immer das Offensichtliche. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einen Haufen anderer Einschränkungen von Menschen, die bei uns studieren. Also ich frage mich, wie viel visuelle Leitplanken gibt es eigentlich für Menschen mit Sehbehinderungen in dieser Hochschule, die sie führen durch die Gebäude? Wie ist das eigentlich mit Hörbehinderungen? Wie ist unsere Website eigentlich? Also wie kann man die hören? Wie ist das da mit verschiedenen Sprachen? Wie ist das mit Sehbehinderungen und Möglichkeiten, die umzustellen und so weiter und so fort? Also es gibt ein weites Feld. Wir hatten im letzten Semester schon Veranstaltungen dazu in den Salongesprächen, also ein Format, wo wir gerade auch mit Expertinnen und Experten aus anderen Hochschulen uns austauschen, jetzt nicht auf der Ebene von fertigen Vorträgen, sondern Austausch einfach. Da wurden wir alle sehr nachdenklich, als einer mal Filme gemacht hat, ein Eingeladener, ich habe gerade den Namen nicht mehr präsent, ist mit einer Videokamera hier durchgelaufen und hat mal lauter Fragen gestellt und auf all diese Fragen gab es bei uns die Antwort, müsste sich ändern.
Und so kommt mir das jetzt auch vor. Du hast jetzt ganz viele strukturelle Aspekte aufgezählt, die Einschluss verhindern oder die Ausschluss machen. Und meine Frage ist, man kann die natürlich listen und auffinden und das ist mal ein erster Schritt. Aber man muss natürlich dann auch weitergehen, um an diese strukturellen Ausschluss Bedingungen sozusagen, an denen was zu ändern. Euer erster Schritt ist jetzt mal zu gucken, was über dieses Offensichtliche hinaus überhaupt hier an der PH alles vorhanden ist. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nicht nur. Also die eine Ebene ist, immer wieder sich bewusst zu machen, was ist. Also wie Rosa Luxemburg schon sagte, das, was ist zu ändern, ist schon eine revolutionäre Tat. Leider geht es nicht so schnell mit der Revolution, aber das zu sagen, was ist, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das ist der eine Schritt. Wir sind schon, aber nicht nur die PW, wie gesagt, es gibt im Haus ganz viele, die sich mit diesen Fragen beschäftigen.
Gleichstellungsbüro, Personalrat nehme ich an.
Ja, es gibt einige, die in Lehrveranstaltungen etwas machen. Es gibt die Werkstatt, das ist ein Zusammenschluss, in der wir auch beteiligt sind, die wir auch initiiert haben von Lehrenden aus dem Bereich Erziehungswissenschaft und Musik, die auf der Ebene von Lehre sich mit genau dieser Frage, wie inklusiv ist die PH, auseinandersetzen. Im Rahmen dieser Werkstatt haben wir eine Postkartenaktion im letzten Semester gemacht, wo wir so eine Art Mini-Befragung über Diskriminierungserfahrungen gestartet haben. Da war auch beteiligt die verfasste Studierendenschaft. Da war auch die Flüchtlingsbeauftragte Rebecca Hoffmann beteiligt und viele andere, die das getragen haben in den Einrichtungen. Wir haben diese Briefkästen zum Einwerfen dieser Postkarten stand in der Bibliothek, stand überall im Haus, also aus dem Personal war da viel beteiligt. Natürlich war auch das Thema PCB dort ein großes Thema, weil das eben auch ein Ausschluss-Einschluss-Thema ist und vieles andere. Also das Thema ist wirklich jetzt nicht von uns erfunden, sondern wie immer versuchen wir es zusammenzuführen und es gibt auch eine Steuerungsgruppe oder zumindest ist das in Planung, eine Steuerungsgruppe von all den vielen Menschen, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen, zu begründen. Es soll möglicherweise auch sogar dann Freistellungen geben für diejenigen, die in dieser Steuerungsgruppe mitarbeiten. Also der Prorektor, Herr Brunner, unterstützt uns da. Also da ist einiges unterwegs und wir versuchen eben, den Fokus auf die Strukturen zu legen, aber auch auf die Haltungen, mit denen wir jeweils in der Lehre unterwegs sind.
Weil da wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Also das sind die strukturellen Aspekte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass daraus dann auch ganz konkrete sozusagen Vorschläge für Maßnahmen entstehen. Aber es gibt ja auch diese personenbezogenen Aspekte. Also es gibt Haltungen, es gibt Einstellungen. Du hast vorhin das angesprochen, dass die Mehrzahl unserer Studierenden sozusagen aus Akademikerhaushalten kommt. Ich kann mich erinnern, dass in den 70er Jahren eine große Bewegung, also 1970er Jahren muss man sagen, eine große Bewegung da war zu sagen, Arbeiterkinder an die Uni. Und wenn man das jetzt hört, eure kleine Mini-Umfrage, dann ist das ja wohl gescheitert. Die Frage ist, wie können personenbezogene Aspekte, wenn man jetzt sozusagen die Leute mit einem akademischen Hintergrund in der Familie hat, die sozusagen fördern sollen, Kinder, die nicht so einen akademischen Hintergrund haben, was kann man an diesen personenbezogenen Aspekten tun? Wir haben ja jetzt hier vor allen Dingen Pädagoginnen und Pädagogen, die wir ausbilden und die haben ja dann hinterher in ihren Arbeitsfeldern doch eine ganze Menge Einfluss.
Ja, und dazu gehört das, was ich vorhin sagte, dieses Erkennen und Anerkennen, was ist sicherlich ein erster Schritt dazu. Vielleicht wieder ein anderes Mini-Ergebnis aus unserer Schnellforschung bei der Erstsemester-Einführung. Wir haben unter anderem gefragt, welche Diskriminierungserfahrungen gemacht worden sind. Ich habe hier die Zettel liegen. Das waren die üblichen Diskriminierungserfahrungen, Homophobie wegen Hautfarbe, wegen Sprache, wegen Aussehen, verschiedenste andere Sachen. Wir haben auch gefragt, wer hat wo Unterstützung erfahren, von wem. Auch das steht auf diesen Zetteln, das ist ganz interessant, das ist zu 80% Familie und der Rest ist enger Freundeskreis. Es steht an keiner einzigen Stelle Lehrerin oder Lehrer oder Pädagogin. Oh. Das heißt also, das Erkennen, Wahrnehmen und damit auf eine in Abstimmung mit den Betroffenen dialogische Umgangsform mit den Diskriminierungserfahrungen, mit den Ausschlusserfahrungen, ist zumindest in unserer kleinen Schnellumfrage nicht bestätigt worden als eine der Kompetenzen, die Lehrerinnen und Lehrer oder andere Pädagoginnen in anderen Feldern ausüben. Das heißt, das erstmal zu wissen und wahrzunehmen und auch immer wieder zu reflektieren, wie verhalte ich mich, die ich nicht alles wissen kann und ständig Fehler mache, das sage ich mal bei all diesen selbstreflexiven Fragen. Diese Herausforderung steht einfach an erster Stelle. Es ist das Kernelement jeglicher pädagogischer Professionalisierung, eben die Reflexivität und Selbstreflexivität auch über die eigene Rolle. Kriege ich es eigentlich mit? Höre ich eigentlich zu?
Verstehe ich es?
Verstehe ich? Bemühe ich mich um Verstehen, um die vielen verschiedenen Aspekte des Verstehens? Weiß ich etwas über die Strukturen? Bin ich selber aktiv auch in der Frage der Veränderung von Strukturen? Das ist eine Frage immer der eigenen Kräfte und sind Entscheidungen, aber wir haben zum Beispiel auch ein Expertengespräch nochmal zur Frage, wie exklusiv oder inklusiv ist eigentlich die Wirkung der Bologna-Reform, also das, was bei uns jetzt an Hochschulstrukturen ist, oder auch so etwas für Prüfungsformate beispielsweise. Also einer unserer Expertengespräche.
Kommen wir nachher noch dazu,
ja, zu den Gesprächen. Ja, genau, nur was dazu, aber das finde ich total spannend. Die haben sich mit beschäftigt, Studierende eben in Köln, haben sich damit beschäftigt, wie laufen eigentlich Prüfungen ab? Also wie stark können Prüfungen Konkurrenzmechanismen bestärken und voraussetzen eigentlich für ein erfolgreiches, oder gibt es auch andere Prüfungsformate, wo stärker in Gruppen oder auch mit anderen Medien als nur der Sprache gearbeitet werden kann? Das sind so Beispiele, die Veränderungen sind auf der Haltungsebene, aber eben auch immer auf der strukturellen Ebene, das kann man nicht trennen.
Und da ist die PH natürlich ganz besonders gefordert, weil es betrifft die Studierenden, die zukünftigen Pädagogen und Pädagoginnen, es betrifft aber auch die Kolleginnen, die hier arbeiten, die ja das unabhängig davon, welchen Fachaspekt sie vermitteln, auch dieses vermitteln sollten.
Und auch erleben. Mhm.
Im Folgenden geht es um die konkreten Angebote der pädagogischen Werkstatt in diesem Semester.
Ja, und eins davon ist ja bereits im ersten Teil angesprochen worden, und zwar die Expertinnengespräche. Jutta, diese Expertinnengespräche, die sind ja ein regelmäßiger Bestandteil eures Programms. Welche Funktion haben die denn?
Die haben die Funktion, ins Gespräch zu kommen. Das ist uns das Allerwichtigste. Also es ist ja bekannt, dass der Prophet im eigenen Lande nicht so viel gilt. Und deswegen machen wir einfach diesen Trick und laden allerdings auch tatsächlich Leute ein, die ausgewiesene Expertinnen und Experten in bestimmten Themen sind von auswärts. Und das ist immer total spannend. Die Idee ist, die stellen ihre Erfahrungen zur Verfügung und wir kommen ins Gespräch.
Deswegen Expertinnengespräch. Genau. Also eingeladen sind da Mitglieder unserer Hochschule.
Nein, eben nicht, von auswärts.
Also Expertinnen so, zum Kommen.
Klar, natürlich, alle. Genau, es richtet sich an alle, kommen auch, also das ist das Schöne bei unseren Expertinnengesprächen, dass sowohl aus den verschiedensten Studiengängen Studierende kommen, Lehrende kommen, selten, wir haben immer viel zu viel zu tun, und manchmal auch Menschen von auswärts, also Lehrerinnen und Lehrer aus der Schule.
Also es kann so ganz gesellschaftlich gemischt sein.
Ja, es ist gemischt.
Und jetzt hattest du ja schon mal angesprochen, vielleicht aber noch mal ein bisschen ausführlicher, um was es jetzt in den Expertinnengesprächen in diesem Semester geht.
Ja, wir beschäftigen uns zum einen eben mit der Frage der Bildungsexpansion, also hat sich ja verändert, dass auch die Population an den Hochschulen, und wie gehen wir eigentlich damit um und welche Strukturen gibt es da, wie exklusiv, inklusiv sind die, also welche Diskriminierung passiert da, ohne dass es gewollt wird, trotz allem Diversity Management, die es gibt, und da ist die Mai-Ann Boger von der Universität Bielefeld, die auch die Laborschule Bielefeld wissenschaftlich begleitet, eine Expertin tatsächlich für die Frage, was man alles falsch machen kann. Also sie hat so ein ganz spannendes Trilemma-Modell.
Trilemma.
Ja, Trilemma, genau. Mhm. Also so Dreiecke, wo man sagt, man versucht immer zwei Sachen richtig zu machen und schließt dann die dritte aus.
Okay.
Das gar nicht mit dem Vorwurf, sondern einfach, sie hilft uns, das zu analysieren. Und sie macht das auf eine äußerst vergnügliche Art, kann ich sehr empfehlen. Ich habe einen Workshop bei ihr gemacht und habe es sehr genossen.
Ja, das ist ja spannend.
Genau, und dann wollten wir gerne, und das ist eben die zweite Veranstaltung, auch die Studierendenperspektiven dabei haben und haben deswegen von der TH Köln Studierende eingeladen. Die sind inzwischen nicht mehr Studierende, sondern auch schon wissenschaftliche MitarbeiterInnen, aber auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die auf dem Weg zu einer inklusiven Fakultät sich weiterhin befinden. Und die haben eben zum Beispiel auch diese Auseinandersetzung mit den Prüfungsformaten, die ich vorhin schon erwähnt habe, und viele andere gute Ideen, und haben einfach gezeigt, wie man mit so einem Aktionsleitfaden für eine inklusive Fakultät arbeiten kann.
Das dann sozusagen irgendwas, was man sich überlegen kann, was davon könnte man auch direkt an die PH übertragen.
Genau, oder auch, es ging ja auch um Haltungen und bei uns geht es eigentlich immer um Haltungen. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen dabei, uns diesen vielfältigen Themen so zu nähern, dass sich tatsächlich etwas verändert, sich etwas bewegt.
Mhm. Jetzt habt ihr natürlich nicht nur Expertinnengespräche im Programm, sondern auch sowas, was heißt Performance, also was vielleicht nicht nur den Kopf, sondern auch den Bauch anspricht.
Genau, und das, wie gesagt, nochmal Haltungen. Wir gehen einfach davon aus, dass wir sind ja so ganz so cool runde Menschen und dazu gehört eben Kopf und Bauch und alles Mögliche. Und Performances ist bei uns ein Format. Wir machen immer wieder mal was mit Theater und diesmal machen wir selbst Theater. Ich hatte vorhin von dieser Postkartenaktion erzählt. Diese Postkarten, das waren immerhin ganz viele über 250, die hängen als Ausstellung bei uns gerade im Lager.
Also Postkarten, muss ich gerade noch mal sagen, für die Hörerinnen, die vielleicht später einschalten, Postkarten, die im letzten Semester gesammelt wurden und auf denen Menschen, die an der PH tätig sind, studieren, ihre Diskriminierungserfahrungen aufschreiben konnten.
Genau, auch welche, die hier arbeiten, die lehren, weil auch Lehrende werden diskriminiert. Das ist ja keine Linie, die es geht quer durch. Genau, und diese Postkarten, wird eine Ausstellung geben, die bisher steht, die bei uns nämlich im Lager. Das ist nicht so effektiv, aber auf dem Sommerfest haben wir gesehen, dass wirklich richtig viele Leute dran hängen geblieben sind und wir hatten so spannende Gespräche, dass wir gesagt haben, das gönnen wir uns nochmal. Die werden ab 5. November im KG3 unten ausgestellt. Das KG3 ist vergiftet, das wissen wir. Deswegen werden wir diese Ausstellung sorgfältig in Frischhaltefolie einwickeln und wahrscheinlich auch Frischhaltefolien hinhängen, damit Leute, die sie angucken, sie in Ruhe betrachten können. Da ist diese Ausstellung und wir werden dann eine Performance machen, wo wir zusammen mit denjenigen, die diese Ausstellung initiiert haben, noch kreative Ideen entwickeln. Also das sind eben die Studierenden, die dabei waren, von der verfassten Studierendenschaft, inzwischen neue, und eben vom Gleichstellungsbüro. Leona Cordi hat diese ganze Postkartenaktion im Wesentlichen organisiert und ohne die Unterstützung vom Gleichstellungsbüro wäre das Ganze gar nicht machbar gewesen und viele andere. Wir werden lesen aus diesen Erfahrungen und wir werden vor allem, weil das ist uns wichtig, auch schauen, was wären die Alternativen, welche Visionen haben wir, welche Utopien im Sinne von Planeten, von dem aus wir gucken können, mit großer Schärfe, was eigentlich heute ist, aber der uns vielleicht auch ermutigt. Von da aus werden wir nochmal schauen. Das heißt, wir werden das zu tun, was wir auch schon am Sommerfest mit einer Malaktion gemacht haben, die hängt bei uns in der PW. Wir werden gucken, was wollen wir eigentlich für eine Hochschule? Was wäre ein Ort, wo wir gut arbeiten, gut lernen, gut zusammenleben könnten? Was bräuchten wir dazu und was sind wir bereit, dazu beizutragen?
Um auch ein paar Utopien und Vorstellungen zu haben und nicht nur in der Analyse dessen, was nicht gut läuft, hängen zu bleiben. Dann gibt es auch ein weiterer fester Bestandteil, das ist das pädagogische Kino. Das gibt es auch jedes Semester, immer abgestimmt auf euren Themenschwerpunkt. Und vielleicht kannst du ein oder zwei Filme, die dieses Wintersemester auf dem Programm stehen, mal noch ein bisschen schmackhaft machen oder vorstellen.
Nur zwei? Also ganz schnell. Zeit für Utopien eben ist zum Beispiel eine Dokumentation von Kurt Langbein von 2018, wo wir genau dieses schon mal auf Filmebene angucken werden, nämlich Alternativen zu Konkurrenz, Alternativen zu dem, was wir erleben und Heterotopien, das heißt Orte, an denen das wirklich schon verwirklicht worden ist. Dazu gibt es auch einen Vortrag bei uns von Georg Rissler. Das ist ein wichtiger Film, die sind alle wichtig. Wir setzen uns wie immer auch mit Diskriminierungserfahrungen bei uns und bei anderen auseinander. Der zornige Buddha ist ein Film, der sich beschäftigt mit Ungarn und mit Roma-Jugendlichen. Und wir wissen, dass Ungarn besonders rassistisch ist und bei dem Blick auf die anderen kann man vielleicht manchmal auch einiges vom eigenen erkennen. Ich möchte einfach aber auch Being und Becoming erwähnen, weil da vielleicht, das Landrauschen kennt sowieso fast jeder, der Spielfilm, wäre es klasse, da geht es auch nochmal um einen Ausschluss im Dorf, aber Being und Becoming ist ein besonderer Film, weil es darum geht, nämlich, wie kann eigentlich gelernt werden, wenn man mal ganz ohne Schulstrukturen lernt und da gibt es Erfahrungen und die zeigt dieser Film und wir haben möglicherweise auch Leute zu Gast, die das selber erlebt haben. Eine Tutorin von mir ist da, die Jonna Hessler ist da besonders aktiv. Da wollen wir uns mit beschäftigen, was ist da eigentlich passiert und was können wir davon lernen für die Regelschule? Kann man irgendwas davon übertragen? Auch wieder einfach der Ansatz von dem, wo wir hinwollen, zu gucken, wo kann heute mehr Einschluss ermöglicht werden, wo so viele rausgekickt werden aus dem Bildungssystem und damit aus der Teilhabe an der Gesellschaft, was unsere Gesellschaft wirklich in den Grundfesten erschüttert. Und das erleben wir im Moment gerade täglich.
Und das ist auch das, was du im ersten Teil schon erwähnt hast, einfach auch andere Realitäten zu erkennen und wahrzunehmen und dann auch aufgreifen zu können. Also das, was für Erfahrungen haben Kinder zum Beispiel gemacht, aus denen sie gelernt haben und die in der Schule vielleicht gar nicht wertgeschätzt werden.
Genau. Und das gehört mit zu den Haltungen, uns darin zu stärken, hier einen aufmerksamen, einen respektvollen Blick zu haben auf die anderen und auf uns selbst.
Jetzt gibt es auch noch Arbeitskreise für Lehrende, für Studierende und auch Gemischte, die auch durchlaufen eigentlich an der Pädagogischen Hochschule. Wenn man da jetzt irgendwie mitmachen möchte, was kann man sich davon erwarten und wie kann man da hineinkommen?
Also auf unserer Website, aber natürlich auch auf unserem Flyer sind da jeweils eben die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und Anmeldedaten gesagt. Ich sag mal, was wir machen. Also zum einen gibt es unsere pädagogische Professionalisierungs- und Intervisionsgruppe. Das sind Lehrende, die sich miteinander unterstützen darin, mit ihrer Lehrpraxis und ihrem in der PH sein konstruktiv umgehen zu können. Diese Gruppe gibt es seit inzwischen, glaube ich, 16, 17 Jahren.
Aber
und
man kann dazustoßen.
Da können jederzeit Lehrende dazustoßen. Nee, nicht jederzeit, zu Beginn des Semesters, weil das wird dann eine vertrauensvolle Gruppe, die zusammenarbeitet und sich eben auch besser kennenlernt im Laufe des Semesters. Gemischte Gruppen ist zum Beispiel die Forschungsgruppe, die Forschungswerkstatt. Da geht es eben um Inklusions- und Differenzforschung, also vor allem qualitative Forschungsansätze. Da können sowohl Studierende, die mit ihren Zulassungsarbeiten oder mit ihren Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten beschäftigt sind, als auch Promovierende arbeiten dort zusammen mit Lehrenden. Auch die Interpretationswerkstätte für qualitative Abschlussarbeiten, die ist nochmal speziell für die Abschlussarbeiten da. Was wir neu machen in diesem Semester, wir haben schon mal einen Anlauf gemacht, aber der hat nicht gut geklappt, daraus haben wir gelernt, deswegen machen wir es jetzt besser. Das ist eine Peer-Supervision oder Praxisreflexion, eine kollegiale von Studierenden für Studierende, vor allem also jetzt für Lehramtsstudierende. Wir machen das für die Sozialpädagogik-Studierenden, gibt es Supervisionsangebote, aber da diese kollegiale, also das heißt studentische, gegenseitig miteinander arbeitende Praxisreflexiongruppe richtet sich an Studierende aus dem Orientierungspraktikum oder aus dem ISP.
Das heißt, wenn die Studierenden in der Schule sind.
Genau, für das Praktikum in der Schule. Da geht es ja oft manchmal drunter und drüber und da ist es vielleicht gut, einen Raum zu haben, wo niemand dabei ist, der bewertet und Noten gibt und auf andere Weise auch in- oder exkluiert, sondern es ist ein Versuch, untereinander, miteinander auf eine methodisch kontrollierte Art, also das heißt, die Tutorin, die das leitet, ist geschult darin, anzuschauen, was erlebe ich da, was könnte mir helfen, wie komme ich da gut, so nicht einfach nur durch, sondern so gut raus, dass ich pädagogisch motiviert und qualifiziert bin. Also einfach gegenseitig miteinander reden auf eine methodisch sorgsame Art.
Und wer daran interessiert ist, der oder diejenige, die kann sich direkt an die pädagogische Werkstatt wenden oder auf die Website der PH gehen und dort pädagogische Werkstatt googeln. Da findet man auch die ganzen Hinweise und den Flyer, der liegt auch an der pädagogischen Hochschule aus. Vielleicht wird da zum Abschluss noch der Hinweis auf die nächste Veranstaltung, die jetzt ansteht.
Ja, es sind natürlich immer zwei. Also das Kinoprogramm ist eben der zornige Buddha. Das ist dieses Thema zu Roma-Jugendlichen. Und die erste Veranstaltung in den Expertinnengesprächen ist am 5. November mit Mai Ann Boger aus Bielefeld.
Ja, wunderbar.
Und das Ganze ist immer um 18 Uhr in der pädagogischen Werkstatt. Immer montags 18 Uhr freihalten. Da sind wir dran.
Wunderbar, dann danke ich dir recht herzlich fürs Herkommen.
Ja, ich danke fürs Gehörtwerden.